Heute lesen wir aus dem 2. Timotheusbrief, 3. Kapitel, die Verse 10 bis 13. Es sind ja Verse, die darauf hinweisen, dass Nachfolge Jesu auch mit Trübsal gepaart ist. Sie gehört einfach dazu, ein beschauliches Christentum kann es in der Nachfolge Jesu nicht geben, in dieser Welt. Beschauliches Christentum ist letztlich ein abtrünniges Christentum. Da, wo man Jesus nicht bekennt im Leben, im Wesen und im Wort. Wo dies aber geschieht, da ist Trübsal an der Tagesordnung zum Lobe des Herrn. So werden wir es dann lesen. Und Paulus machte Timotheus aufmerksam, dass er dies nicht übersehen dürfe für sich, was er nicht übersehen hat, und auch nicht für die entstehenden Gemeinden. Man muss die Wahrheit sagen. Darum hat Paulus auch den Neubekehrten die Wahrheit gesagt, indem er mitteilte, ihr werdet Trübsal erdulden müssen. Durch viel Trübsal müsst ihr gehen. Das ist die Wahrheit. Er hat nicht gesagt, jetzt wird alles gut, weil ihr nun Christen geworden seid, wird alles schön in eurem Leben. Er war kein Schwärmer, so wie die schwärmerischen Kreise, die das ja behaupten, dass ein Christ weder krank sein darf, noch arm sein darf. Ein wahrer Christ ist reich und gesund. Das ist eine Lüge. Die Bibel sagt die Wahrheit. Und Paulus hat sie dem Timotheus mit auf den Weg gegeben, dass er es den anderen auch sagen soll. Nun lese ich diese Verse. Du bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonion, zu Lystra, welche Verfolgung ich da ertrug. Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen aber und den verführerischen wird's je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. In den Versen zuvor machte der Apostel durch den Geist Gottes aufmerksam, dass die Zeiten der Trübsal sich steigern werden. Sie nehmen also nicht ab. Auch in unserer Zeit können wir nicht davon ausgehen, dass es für das Christentum bessere Zeiten geben wird, sondern sie werden immer schlechter, rein optisch, äußerlich gesehen. Der Weg wird immer schmaler und enger. Die Bewegungsfreiheit der wahren Kinder Gottes wird immer kleiner. Sie werden eingeengt, bis hin zum gänzlichen Verbot, den Namen Jesu zu bezeugen. Das lesen wir in der Offenbarung. Da wird das dann geschehen. Gott gibt dem Tier, dem Antichristen, Vollmacht, über die Heiligen zu herrschen, sie zurückzudrängen, aus dem Mittel zu tun, ihnen zu verbieten, den Namen Jesu zu bezeugen als den Namen, in dem allein Erlösung ist. Und wo sie sich nicht daran halten, gibt Gott dem Antichristen sogar die Vollmacht, sie zu töten oder ins Gefängnis zu werfen. Der Weg wird immer enger, aber für die Kinder Gottes als solches ist es kein Weg der Schande, sondern ein Weg des Segens. Je größer der Druck von außen, desto herrlicher kann Gottes Gnade durch die Seinen leuchten, die dann immer noch beständig im Glauben festhalten, trotz der Repressalien, denen sie ausgesetzt sind. Paulus zeigt Timotheus und allen Gläubigen auf, wie die Beständigkeit in der Nachfolge Jesu erhalten bleibt. Trotz dieser mannigfaltigen Trübsale. Es gilt also, keinem Weg und deren Begleiterscheinung auf dem Weg, die damit zusammenhängen, auszuweichen. Denn der Herr bewahrt die Seinen vor dem Untergang. Keinen Weg, den der Herr zeigt, egal mit welchen Begleiterscheinungen ausweichen. Jeden Weg gehen, wie er auch aussieht. Denn der Herr Jesus ist auch jeden Weg gegangen. Mit Schlägen, mit Hohn, mit Spott, Verkennung, Beschimpfung. Er ist ihm nicht ausgewichen. Es steht im Propheten, er hielt sogar seinen Rücken da und seine Wange. Er ging nicht zurück. Aber dieser Weg war am Ende der große Sieg. Der große Sieg. Und das will der Apostel Paulus hier Timotheus auch mitteilen. Alle Wege, die der Herr führt, egal wie sie rechts und links aussehen, geh bis zum Ende. Nachfolge Jesu hat für die Gemeinde in der Welt nicht nur mit Segnungen zum leiblichen Wohl, die wir ja doch gerne haben, zu tun, sondern auch mit Segnungen in Leiden. Segnungen in Leiden und Segnungen in Überwindungskräften mitten im Leid. So schrieb ja der Apostel auch an die Gemeinde zu Rom in Römer 8, Vers 17, so wir mit Leiden, werden wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben. Das scheint sich zu widersprechen, Leiden und Herrlichkeit. Entweder oder. Aber hier wird beides zusammen genannt. Leiden und Herrlichkeit. So wir mit Leiden, also eine aktive Aufforderung, den Leiden nicht aus dem Weg zu gehen, sondern mitten im Leid Aufblick zu haben zu Jesus, so werden wir auch zu seiner Herrlichkeit, die er eingenommen hat beim himmlischen Vater, erhoben werden. Das Leiden als Christ richtet sich immer, und das müssen wir auch verstehen und sollte Timotheus neu begreifen und weitersagen, gegen Christus. Es richtet sich nicht gegen uns, das Leiden. Es richtet sich gegen Christus, an den wir glauben, den wir im Herzen tragen durch den Heiligen Geist. Darum können und sollen wir auch diese Leiden als gläubige Menschen gerne annehmen, weil wir sie ja um Jesu Willen leiden, nicht um unsretwillen. Und wir sollen uns nicht wehren, wenn Jesus bekannt wird durch unser Leben und dann torpediert wird. Das ist was Gutes. Da ist was zu sehen gewesen von dem Herrn Jesus, was natürlich andere beschießen. Aber wir freuen uns über das, was offenbar geworden ist. Nicht unbedingt über das Beschießen, aber wir wissen, das hängt dann damit zusammen. Also, alle Leiden als Christ richten sich immer gegen Christus, der uns aus den Fängen des Satans erlöst hat. Und darum sind wir so Abgelehnte von der unsichtbaren Welt der Finsternis. Darum werden wir auch beschossen aus dieser Welt mit den giftigen Pfeilen, die der Herr aber weiß abzuwehren. Wir sollen mitten im Leid um Jesu Willen den Herrn ehren. 1. Petrus 4, Vers 16 schreibt der Apostel ja durch denselben Geist, leidet jemand als ein Christ, dann schäme er sich nicht, sondern er ehre Gott in solchem Fall. Er schäme sich nicht, sondern er soll mitten in diesem Leid, die Trübsal, die auf ihn zukommt, weil er gläubig ist, Gott ehren. Sich weiter zu ihm bekennen und ihn auch vor den Menschen weiter bezeugen. Nicht ausweichen, nicht die Trübsal abschütteln. Jetzt haben wir hier in dieser unrevidierten Übersetzung immer das Wort mein gelesen. In der 84er ist es nur einmal aufgetreten und dann werden die verschiedenen Punkte angeführt. Paulus sagte hier, du bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Weise, meiner Meinung, meinem Glauben, meiner Langmut. Meint Paulus denn sich persönlich dabei? Meint er sich als Mensch? Gibt er sich zum Vorbild, als Ideal für ein Christenleben? Wenn Paulus Timotheus bescheinigt, dass er seinem nachgefolgt oder Nachfolgeeigenschaften gefolgt sei, dann richtet er eigentlich den Blick dabei auf Jesus Christus allein, in dessen Fußstapfen er nämlich laufen wollte und gelaufen ist. Die Worte Jesu an seine Jünger nach der Auferstehung von den Toten, wie gleich, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich auch euch, Johannes 20, 21, erlebte und bestätigte Paulus durch sein segensreiches Handeln. Dieses Wort gleich wie, man überliest das ja sehr schnell, denn gleich wie ist unangenehm für die natürlichen Menschen. Wenn wir nur kurz darüber nachdenken, wie denn der Vater den Sohn gesandt hat, dann treten wir zurück. So sollen auch wir in dieser Welt stehen? Es war doch nur Leiden, von A bis Z. Da war doch gar keine Freude bei. Und darum steht ja im Hebräerbrief, obwohl der Herr Jesus hätte Freude haben mögen können, hätte er haben können, erduldete er das Kreuz. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, genauso sende ich euch in diese Welt. Verstehen wir? Und deswegen sagt der Apostel Paulus, du bist nachgefolgt meiner Lehre, diesem. Ich bin gleich wie Christus in diese Welt auch ich gesandt. Ich will eins sein mit ihm, in seinen Fußstapfen wandeln. Gleich wie heißt, in den Freuden, Leiden und in der Überwindung des Todes, ja im ewigen Sieg über das Böse, mit Christus zu stehen. Um diesen Auftrag recht nachzukommen, soll ein Kind Gottes beide Gemeinschaftserfahrungen mit dem Herrn zulassen. Das ist die Gemeinschaft des Leidens und des Todes und die Gemeinschaft mit der Kraft der Auferstehung Jesu. Genau das hat der Apostel Paulus auch an die Gemeinde zu Philippi geschrieben und bezeugt, dass er das suchte, dass er das umbetet und einnehmen möchte. Und somit konnte er dann sagen, du bist nachgefolgt dem, was ich erlebt habe und erlebe und weitergegeben habe, das heißt dem, was ich von Christus empfangen habe, somit dem meinen. In Philipper 3, Vers 10 heißt es hier, ich möchte ihn erkennen, Jesus erkennen, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Also er sagt nicht nur, ich möchte die Kraft der Auferstehung kennenlernen, ich möchte die Leiden kennenlernen. Aber das sagt er nicht, weil er so leidensfreudig war von Natur aus. Er war ja ein Mensch, der den anderen lieber den Kopf abgeschlagen hat, bevor er zugab, dass er falsch war. Erstmal Kopf abreißen, dann darüber nachdenken, ob man nicht selber was falsch gemacht hat. So war er ja zuvor. Also er war nicht derjenige, der unbedingt die Leiden gesucht hat. Aber jetzt hat er gemerkt, durch die Gemeinschaft mit den Leiden Christi wird sein Leben verändert. Nämlich zur Kraft der Auferstehung Christi. Darum sagt er das hier, dass ich seinem Tod ähnlich werde. Ja, was sind das für Worte? Wer wünscht sich so etwas? Aber er sagt, damit und hätte sagen können, nur dadurch gelange ich zur Auferstehung der Toten. Ich bin der Welt gekreuzigt, sagt er an anderer Stelle, und die Welt ist mir gekreuzigt. Wo ich sterbe, mir selbst, wird Jesus das Leben offenbar werden. Gemeinschaft seiner Leiden, diese doppelte Gemeinschaft, die braucht Gemeinde Jesu, die brauchen die Gläubigen, die brauchen die Christen, um durchzukommen bis zum letzten Sieg. Ohne Gemeinschaft der Leiden gibt es keine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, seiner Kraft. Aber Jesus will sich bezeugen im Leben derer, die noch in dieser Welt stehen und an ihn glauben. Der neue Mensch, und das schrieb Paulus ja auch an die Kolosser, Kolosser 3, Vers 10, zieht an den neuen Menschen, ja, den neuen Menschen, der da erneuert wird, zu welchem Bild? Zur Erkenntnis und dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Gott also in Jesus Christus. Dieser neue Mensch in Christus ist stets in der Welt, das können wir uns denken, den Anfechtungen durch das Leben der Sünde ausgesetzt. Denn der neue Mensch demonstriert Heiligkeit Gottes. Und gegen Heiligkeit Gottes hat die Sünde was. Das Leben der Sünde hat was dagegen. Darum bekämpft das Leben der Sünde in dieser Welt ständig die aufkommende Heiligkeit der Erlösung in den Erlösten. Zieht an diesen neuen Menschen, diesen heiligen Menschen und rechnet damit, dass er angefochten wird. Um aber gegen diese Angriffe siegreich zu bleiben und sogar Menschen mitten in diesen Angriffen aus der Welt für Jesus zu gewinnen, hat dieser neue Mensch nicht nur die Demonstration der Heiligkeit Gottes in sich, sondern ist mit besonderer Kraft zur Überwindung und starken Eigenschaften zur Gewinnung von Seelen ausgerüstet. Da heißt es zum Beispiel über den neuen Menschen in Kolosser 3, Vers 12, er hat herzliches Erbarmen. Mit anderen Worten, der kann sich immer noch erbarmen, wenn er geschlagen wird. So ist Jesus geschlagen worden und hat sich dennoch erbarmt über uns. Was ist das für eine Kraft des neuen Menschen? Immer noch erbarmen können, herzlich erbarmen. Demut hat dieser neue Mensch. Es ist eine Kraft, die der Welt völlig unbekannt ist. In der Welt gibt es keine Demut. Da gibt es nur Überlebensmut. Ich muss vorne dran sein. Demut in wahrem Sinne gibt es in der Welt nicht. Kann es nicht geben, weil wenn ein sündiger Mensch im göttlichen Sinne demütig sein wollte, müsste er kapitulieren, würde überrollt von der Walze hier und würde nicht überwinden können. Er könnte gar nicht bestehen, nicht einen Tag. Es wäre sein Aus. Aber in Jesus Christus ist eine Demut, die die Kraft entkräftet. Man schlug Jesus und man konnte das Zeugnis nicht aus den Mitteln bringen. Selbst als er schon gestorben war, hatten die Pharisäer immer noch Angst vor ihm und bestachen die Kriegsleute mit Geld, dass sie ja aufpassten, dass er nicht gestohlen wird. Und nach der Auferstehung sagten sie, rede bitte kein Wort darüber. Sie hatten Angst vor der Realität, dass der Auferstandene irgendwo jemand begegnen könnte. Verstehen wir? Die Demut Gottes in Jesus Christus entmachtete die Kraft in der Welt. Und Geduld steht hier. Das ist eine Kraft, die zur Seelengewinnung gegeben ist. Denn Geduld kann abwarten. Ein Sämann kann aussäen und geduldig bleiben, bis die Frucht aufgeht. Er sagt nicht, jetzt habe ich ausgesät, ist nichts aufgegangen, abgeschrieben, sagt er nicht. Das macht die Welt. Ja, wenn du heute nicht kommst, morgen ist zu spät. Wir sind schnell am Ende, menschlich gesehen. Wir haben keine Geduld. Wenn wir dreimal jemand gebeten haben, etwas zu tun, und er tut es nicht, beim vierten Mal sagen wir gar nichts mehr. Weil wir in uns selbst die Kraft nicht haben. Aber das ist zugleich im neuen Menschen diese Ausrüstung, die unglaubliche Geduld, die kann warten, Jahrzehnte kann sie warten und Seelen gewinnen. merken wir. Also nicht nur die Leiden sind da, dass der neue Mensch angefochten wird und torpediert wird, sondern da ist zugleich eine Kraft da, die weit überwinden kann und der Aufgabe der Seelengewinnung nachkommen kann. Das meinte Paulus, wenn er von meinem sprach, du bist nachgefolgt meiner Lehre, ja, meinen Verfolgungen, dann wollte er sagen, das ist das, was Jesus Christus mir gegeben hat und in mir pulsiert. Ja, du hast das erkannt und bist auch diesen Weg gegangen. Bitte erzähle das den anderen weiter und sag ihnen, dass dieser Weg gut ist. Auch wenn er optisch gesehen oft böse aussieht. Es sind 9 herausragende Geistesarbeiten, die hier genannt worden sind, nicht? Meiner Lehre und meinen Leiden. Das sind 9, ihr könnt das nachzählen. So wie es auch 9 herausragende Geistesgaben gibt in 1. Korinther 12, 8 bis 10, da werden 9 Teile besonders genannt. Auch die Frucht des Heiligen Geistes wird in 9 Teilen genannt, Galater 5, Vers 22, und somit also auch hier die 9 Geistesarbeiten in der Nachfolge Jesu. 9 ist ja die Zahl, die Vollzahl der Frucht, der Möglichkeiten, die Gaben, das, was Gott darreicht zur Arbeit in dieser Welt, zur Demonstration seiner Herrlichkeit. Das ist 9 die Fülle der Frucht. Ja, meiner Lehre, meiner Weise, der Lebensart, wie ich mit Christus lebe, so bist du auch nachgefolgt, meiner Meinung, das heißt, im Streben, in der Umsetzung des Erkannten, was ich in Blaum erkannt habe, das wollte ich so umsetzen, nicht nur einfach bei der Erkenntnis stehen bleiben, das war mir sofort ein Gebetsanliegen. Und das hast du auch gemacht, Timotheus, bist du nachgefolgt, das, was du erkannt hast, sofort ins Gebetkämmerlein genommen und nicht mehr locker gelassen, bis das Erkannte auch im Leben sichtbar wurde. Wir verstehen, was auch hier an Gefahren auf Gemeinde Jesu zukommen kann. Gemeinde Jesu ist oftmals sehr geschult, erkennt vieles, aber tut es nicht. Tut es nicht. Sie reden viel über Erkenntnis, auch in unseren Tagen, aber sie leben es nicht. Und das meint der Apostel Paulus, du bist auch meiner Weise, meiner Lebensart, meiner Meinung nachgefolgt. Ja, meinem Glauben, das heißt also nach der Sichtweise Jesu zu handeln, nicht nach der eigenen Sichtweise. Was ich verstehe, das ist ja gar nicht entscheidend, sondern was der Herr sagt, ist entscheidend. Wenn er sagt, gehst du zur Rechten, dann muss ich zur Rechten gehen, selbst wenn ich sage, das ist eine Sackgasse, dann muss ich trotzdem zur Rechten gehen. Weil wenn er sagt, seine Sichtweise sagt, ich muss zur Rechten gehen, dann ist der Weg richtig. Meiner Langmut, das heißt Beharrlichkeit in der Zielerwartung. Ich bleibe dabei, das Ziel werde ich erreichen. In meiner Liebe, Arbeit in der Fürsorge Gottes, so wie er die Menschen umsorgt. Nicht zu sich wollte Paulus die Menschen ziehen, sondern zu Jesus. Viele Kreise gibt es auch in unserer heutigen Zeit, wo es sich immer nur um die Menschen in den Kreisen dreht oder um den Kreisleiter. Sie wollen die Menschen einfach immer zu sich ziehen, statt zu Jesus. Hier ist das Herrentempel, hier ist das Herrentempel, statt zu Jesus. Und da sagt Paulus, du bist nachgefolgt meiner Liebe, der Arbeit in der Fürsorge Gottes, meiner Geduld. Das heißt, im Reifen lassen, Bedenkzeit dem Nächsten geben, dem das Evangelium gesagt wird. In meinen Verfolgungen, um der Wahrheit willen, alle Widerwärtigkeiten zu erdulden, bist du mir auch nachgefolgt. In meinen Leiden, Zeugnis von der Kraft des Sieges Jesu, das Zeugnis geben wollen. Bist du mir auch nachgefolgt? Drei Verfolgungsarten hat Paulus hier angesprochen, indem er die Städte nannte, in denen er besondere Verfolgung erlebte. Und da waren auch besondere Umstände vorhanden, die Gemeinde Jesu auch begegnen. Und sie sollen das wissen, worum es dort geht, was ihnen gefährlich werden kann. Die Gründe und Erfahrung für Leiden um Jesu Willen sind besonders im Neid, im Unglauben und in der Personverehrung zu sehen. Diese drei Dinge spielen eine große Rolle. Was Jesus Christus zu Jerusalem erlebte, das widerfuhr in gewisser Art auch Paulus zu Antiochien. Er sagt, was ich zu Antiochien gelitten habe, zu Ikonion und Lystra. Jesus erlebte in Jerusalem, Matthäus 27, Vers 18, was Pilatus auf den Punkt brachte, Neid. Er sagt, ich weiß, dass sie ihn aus Neid überantwortet haben. Aus Neid. So wurde auch Paulus verfolgt aus Neid in Antiochien. Warum? Weil ein großer Zulauf von Juden und Heiden, nachdem er das Evangelium verkündigt hatte, vorhanden war. Da waren etliche neidisch und verfolgten ihn. Das können wir in Apostelgeschichte 13, 44 bis 46 lesen. Neid bricht überall auf, wo das Evangelium Raum greift. Da wird es immer Neider geben und somit also auch Verfolger. Und die Neider sind meistens die Religiösen, die zwar mit dem Mund Christus bekennen wollen, aber nicht mit ihrem Leben. Ich lese mal die Verse 44 bis 46. Am folgenden Sabbat, also nachdem er in Antiochien in der Schule, in der Synagoge das Evangelium von Jesus Christus gesagt hat, dass er der Messias ist, heißt es hier, am folgenden Sabbat kam zusammen die ganze Stadt, das Wort Gottes zu hören. Da aber die Juden das Volk sahen, wurden sie voll Neid und widersprachen dem, was von Paulus gesagt war. Widersprachen und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen frei öffentlich: Euch musste zuerst das Wort Gottes gesagt werden, nun ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Und in Vers 50, aber die Juden bewegten die andächtigen und ehrbaren Weiber und der Stadtoberste und erweckten eine Verfolgung über Paulus und Barnabas und stießen sie zu ihren Grenzen hinaus. Also Neid. Wo das Evangelium gelebt wird, entsteht nicht nur der Segen, dass Menschen es annehmen, sondern gleich auch Neid in der Umgebung. Und Neid löst Verfolgung aus. Das kann über den Einzelnen sein, das kann über eine ganze Gruppe sein. Also ein schwieriger Punkt, auf den aber zu achten ist: Wer den Nächsten beneidet, das hängt immer damit zusammen, wünscht seinen Untergang oder den Untergang seines Werkes, das er tut. Neid erkennt zwar Wahrheiten, lehnt sie aber ab. Erkennt Wahrheiten, lehnt sie aber ab. Das kann man ganz individuell für sich persönlich sehen. Wenn man neidisch ist, dann wünscht man ja auch den Untergang des anderen oder seines Werks, damit man nicht mehr neidisch sein muss. Man erkennt eigentlich richtige Dinge, aber man will nicht darauf eingehen. Dann sagt Paulus, du weißt auch um die Leiden und die hast du mitgetragen und auch ein Stück erlebt in Ikonien. Und dort war es besonders der Unglaube, der den Apostel nachstellte. Ungläubige Juden und Griechen bekämpften die Botschaft der Erlösung zum ewigen Leben in Christus. Das heißt, Christus ist nicht Gott, sagten sie, und kann deshalb nicht erlösen von Sünde und Tod. Ähnliches haben wir in unseren heutigen Tagen. Es gibt Theologen, die sagen genau dasselbe. Und sie bekämpfen dadurch die, die sagen, dass Christus Gott ist. Und sagen, die sind falsch. Das sind sogar böse Menschen, wie es eben der ehemalige Bundeskanzler Schmidt schrieb. Verstehen wir? Das sind die Anfechtungen. Die sind da, Apostelgeschichte 14,1. Paulus wurde verjagt wegen des Unglaubens der Leute. Es geschah aber zu Ikonion, dass sie zusammenkamen und predigten in der Judenschule, in der Synagoge, also dass eine große Menge der Juden und der Griechen gläubig wurden. Die Ungläubigen aber, Juden, erweckten und entrüsteten die Seelen der Heiden wieder die Brüder. Und Vers 4 bis 6, die Menge aber der Stadt spaltete sich, etliche hielten es mit den Juden und etliche mit den Aposteln. Da sich aber ein Sturm erhob der Heiden und der Juden und ihrer Obersten, sie zu schmähen und zu steinigen, wurden sie des Inne und entflohen in die Städte des Landes Lykaonien und Lystra und Derbe und in die Gegend umher. Der Unglaube verbot zu bekennen, dass Jesus Gott ist. Und die dritte Leidensschule entsteht, wenn die Kraft Gottes in unserem Leben sichtbar und spürbar wird. Dagegen hat der Satan natürlich auch etwas. Ein von Geburt lahmer Mensch wurde in Lystra geheilt. Das lesen wir dann in Vers 8 bis 10, Apostelgeschichte 14. Genau auf diese Städte nahm ja Paulus Bezug. Dieser Mann war krank sein Leben lang, plötzlich gesund, und er glaubte und viele andere glaubten dann an Jesus Christus. Um sich aber selber der Konsequenz des Glaubens und dem sichtbaren Geschehen und dem Vertrauen zu Jesus Christus zu entziehen, wurde diese Menge gelenkt, etwas in Szene zu setzen, wo sie sich freihalten konnten von der persönlichen Entscheidung. Und was taten sie? Das lesen wir dann in den weiteren Versen. Sie verehrten plötzlich Paulus. Die Götter sind zu uns gekommen. Und jetzt wollten sie ihn opfern und sie verehren. Das geschieht auch in unseren Tagen. Man verehrt Evangelisten und so weiter. Man wandert ihnen nach, man reist ihnen nach. Man verehrt die Person. Das tut man aus dem Grunde, um nicht selbst erfasst zu werden, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu haben. Denn wenn ich für jemand bin, kommt gar nicht heraus, dass ich nicht für Jesus bin. Denn ich bin ja bei den Menschen immer dabei und ich empfehle ihn ja auch. Wie kann denn jemand darauf kommen, dass ich keine persönliche Beziehung zu Jesus habe? Verstehen wir? Das ist auch eine große Gefahr. Menschenverherrlichung. Der Apostel versuchte natürlich, sich dagegen zu wehren. Wir sind doch auch Menschen wie ihr. Und als sie sich wehrten gegen die Verehrung, was taten sie, die anderen? Wollten sie töten. Also wenn wir uns, ich sage es mal mit meinen Worten, nicht verstecken können hinter euch, indem wir euch einfach verehren und verstecken können, dass wir gar keine persönliche Beziehung zu Gott in Jesus Christus haben und haben wollen, dann müssen wir euch töten. Und sie schleppten sie vor die Stadt und steinigten sie. Das war das Ergebnis. Und das sind diese Dinge, die auch Gemeinde Jesu bis zum heutigen Tag anfechten und belasten können. Und genau das sagt Paulus hier dem Timotheus. Du weißt, was ich dort erduldet habe, worum es dort geht. Bitte sag es den anderen weiter, dass diese Gefahren auch auf sie lauern. Denn diesen Gefahren ist die Gemeinde zu allen Zeiten ausgesetzt. Neid, Unglaube, Verehrung oder Verfolgung. Wenn du dich nicht verehren lassen willst, musst du getötet werden. Paulus bescheinigte Timotheus, dass er auch diesen Weg der Nachfolge Jesu bejahte. Darum sollte er auch andere lehren, dasselbe mitteilen, wo es sein soll, dass sie es erdulden, damit der Herr verherrlicht wird in seiner Siegeskraft. Denn Gott in Jesus Christus hat immer das letzte Wort über die Seinen und das ist der Beweis seines Sieges über die Bösen. Trübsale, so haben wir anfänglich gesagt und wollen es noch einmal kurz aufgreifen, führen zur Herrlichkeit Gottes. Dass diese Trübsale auf die Kinder Gottes zukommen und sie sich dessen nicht schämen und auch nicht darüber verwundern müssen, hat der Herr ja bereits schon im Johannesevangelium vor seinem Leiden den Jüngern gesagt, in Johannes 15, Vers 20 und 21, hat er ihnen deutlich gemacht, auch kein Blatt vor den Mund genommen, gedenkt an mein Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, also weil ich euer Herr bin. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Also der Herr hat ja schon die Gemeinde darauf vorbereitet. Trübsal gehören also zur Nachfolge in den Spuren Jesu, worin wir festbleiben sollen. Das Vertrauen in Trübsalen, dennoch des Herrn Wort zu bezeugen oder bezeugen zu können, soll durch das Bewusstsein seines Sieges, dass ich weiß, er hat alles unter seine Füße genommen, er hat das Böse hundertprozentig besiegt, und das Bewusstsein der Erlösung durch sein Blut gestärkt werden. Also immer daran denken, Jesus ist Sieger, er bleibt Sieger, egal was dort kommt, und ich bin erlöst durch sein Blut. Er hilft durch alle Situationen hindurch und aus allen Anfechtungen heraus zur Beweisung, weil er sich beweisen will, seiner Wahrheit und seiner Kraft des Lebens. Darum tut er das und will es tun. Aber die Herauslösung kann nur geschehen, wenn wir erstmal hereingekommen sind. Ich kann aus Trübsal nicht erlöst werden, wenn ich nie drin bin. Deswegen muss ich erstmal rein, damit ich erlöst werden kann daraus. Und dann wird es offenbar, ach, das geht ja da ganz anders zu in dem Leben dieses und jenes. Ja, ein anderer wäre vielleicht schon ganz untergegangen. Aber warum steht denn der immer noch? Der ist in der Trübsal gewesen, wieder rausgekommen. Das will Jesus Christus zu seiner Ehre aufzeigen. Paulus bezeugte nach der Aufzählung aller Trübsale und Verfolgungen und sagt, aus dem allen hat mich der Herr erlöst. Ja, er ist nicht dabei stehen geblieben, was da so alles Schwieriges war, sondern er sagt, das musst du auch wissen, Timotheus, und sagt das den anderen weiter. Ich bin aus allem erlöst worden. Wir können da einige Stellen uns anschauen, nur ganz kurz. Psalm 34, Vers 18 steht das schon. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller ihrer Not. Also deutlicher kann man es ja nicht sagen. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss zwar viel leiden, aber der Herr hilft ihm aus dem allem. Genau das hat Paulus zitiert, ja? Der Herr hat mich erlöst aus allem. Oder denken wir an Psalm 118, Vers 15 bis 17. Man singt ja mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält immer den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben und des Herrn Werke verkündigen. Ja, so ist das. Trübsal ja, aber Sieg auch. Und deswegen dieses unglaublich provozierende Wort, auch im 2. Korintherbrief. Und ich denke, man ist selber schon darüber gestolpert und hat es hintergefragt, ist es echt? 2. Korinther 2, 14. Gott sei Dank, der mir alle Zeit Sieg gibt durch Jesus Christus. Er sagt nicht so ab und zu, ja, habe ich auch schon mal einen Sieg erlebt, ja, sondern alle Zeit Sieg gibt. Durch Jesus Christus. Das ist die Kraft und Macht des Evangeliums. Und auch in Römer 8, 36, 37, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir sind verfolgt um Jesu Willen. Aber wir werden aus allem erlöst, um des Willen, der uns geliebt hat. Die Kraft also im verordneten Leiden, die zum Sieg über das Böse führt, finden wir auch in dem Lobgesang der Gemeinde im Himmel wieder in der Offenbarung 15, 2 bis 4. Da wird das, ich lese es jetzt nicht, beschrieben. Wo einfach die überwundenen Gläubigen, die überwunden haben, sagen, das war alles richtig. Alles richtig. Der Herr ist der Herr in jedweder Weise und der Kraft, die nötig ist, um hier zu leben. Und der letzte Akzent, den Paulus in diesem kurzen Abschnitt, den wir gelesen haben, gibt, sagt, das Böse hat keine Zukunft. Es wird nicht bleiben. Der Apostel weist Timotheus auf diese Tatsache hin, dass die Welt, ja das Böse, die bösen Menschen darin, die dem Bösen leben, letztlich an den Kräften der Verführung selber zugrunde gehen. Selber zugrunde gehen. Sie graben sich durch diese Anfechtung selbst das Wasser ab. Brauchen wir gar nicht nachhelfen. Ja, so steht es auch in Römer 16, Vers 17, 18. Da steht, sie tun, was nicht taugt. Sind mit Blindheit geschlagen, weil sie Gott nicht annehmen. Tun sie die unsinnigsten Sachen. Mit ihrem Leib, mit dem Leben und stellen sich bloß vor der ganzen Welt. Ja? Oder in 1. Korinther 6, 9 bis 10, wo es auch heißt, dass sie nicht zu Ende kommen werden mit dem, was sie dort tun, sondern sie werden daran zugrunde gehen. Und Johannes schreibt in seinem ersten Brief Gleiches, sie verführen und werden verführt, verführen sich selbst. Sie verführen sich auch dadurch, dass sie eben Jesus nicht als Gott anerkennen und bringen sich selbst noch tiefer in den Ruin. Nicht? Und sie tun, was überhaupt nicht taugt. 1. Johannes 1, Vers 8, wer da sagt, ist keine Sünde, denn sie sagen ja, was wir machen, ist keine Sünde, der betrügt sich selbst. Der betrügt sich selbst. Der macht sich selbst kaputt. Das will der Apostel Paulus auch sagen, seid nur getrost bei all dem, was ihr erlebt. Es wird sein eigenes Ende finden. Braucht ihr euch nicht aufregen, braucht ihr nicht nachhelfen wollen, sondern lasst es den Gang gehen. Das Böse zerscheitert sich selbst. Bei diesem Glaubensleben und Glaubenskampf, zu dem Christus uns verordnet hat, wird seine Gemeinde im Missionsauftrag Frucht bringen und viele Seelen zu ihm führen. Selber werden wir unsere Seligkeit in Ewigkeit einnehmen. Wie es ja auch Petrus schrieb, ihr werdet trotz mancherlei Anfechtung die Seligkeit genießen, auch wenn ihr eine Zeit hier traurig seid. Aber ihr werdet durchdringen. Glaube, Erlösung, Trübsal, Überwindung, Seligkeit gehören einfach zusammen, diese Begriffe. Denn in diesem allem wird Gott in Jesus durch unser Leben geehrt. Rechte Jesus-Nachfolge bewahrt vor jeder Art des Untergangs. Das soll uns neu auch gesagt werden aus dem Timotheusbrief und natürlich nicht nur uns, sondern allen Gläubigen, die in dieser Weltzeit stehen. Soweit zu diesen Versen. Jesus Christus, wir haben aus deinem Wort Starkes gelesen, Starkes gehört und wir fühlen uns sehr schwach und klein dagegen und sehnen uns ja keine Kraft, dies einzunehmen. Aber wir wissen, durch dich und deine Führung können wir das sein, was wir zu deines Namens Ehre sein sollen. Und vergib auch, wo wir uns der Trübsale entzogen haben, in die du uns hast kommen lassen, damit mittendrin deine Kraft sichtbar wird und deine Überwindung des Todes. Wir möchten deine Zeugen in jeder Situation des Lebens sein. Danke, dass du uns dazu verhilfst und dass du uns auch vergibst, wo wir versagt haben. Wir dürfen im Glauben vorangehen und wissen, du wirst dich tiefer und weiter verherrlichen in deiner Gemeinde, die in dieser Welt dich bezeugen soll. Und du wirst Frucht schaffen, dass viele dir zuhören und viele auf das Angebot der Erlösung eingehen. Aber da, wo auch Sturm aufkommt, Herr, wissen wir, ist es der Sturm aus der Hölle, der dein Wort verhindern, verbieten will. aber wir wollen uns nicht erschrecken, so wie du dich auch nicht erschrocken hast, sondern bist durchgezogen durch alle Leiden bis ans Kreuz, bis hin zur Überwindung des Todes zum ewigen Leben. Wir beten dich darüber an, preisen deinen Namen und danken, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen.